Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
These Girls, vor 2,5 Jahren erschienen und für popmusikaffine Menschen jeden Geschlechts unbedingt lesenswert. Untertitel: Ein Streifzug durch die feministische Musikgeschichte. Auf über 300 Seiten werden darin um die 140 wesentliche Musikerinnen porträtiert. Von den 40er Jahren bis heute Pionierinnen wie Patti Smith oder Kate Bush, Stars wie Madonna oder Rihanna, Kultfiguren wie Peaches oder Amanda Palmer. Es haben aber natürlich auch wichtige Frauen gefehlt. Susie Quattro, Sade, Pussy Riot. Und deswegen gibt es jetzt These Girls 2, wieder herausgegeben von der Leipziger Journalistin Juliane Streich. Mit ihr war ich vor ein paar Tagen zum Corso-Gespräch verabredet und habe sie zuerst gefragt, bei welcher Musikerin sie es denn besonders schmerzlich fand, dass die in Band 1 nicht mehr gepasst hatte oder vielleicht auch vergessen wurde.
Ich glaube bei Amy Winehouse, aber die war nicht komplett vergessen, sondern die Autorin hat es aus Gründen nicht geschafft. Da dachte ich, okay, das geht natürlich eigentlich nicht, dass man Amy Winehouse nicht drin hat. Aber es gibt tatsächlich ganz viele andere Künstlerinnen auch, wo ich immer dachte, okay, es sind zu viele tatsächlich. Also deswegen lag die Idee mit Band 2 relativ nahe und kam auch relativ schnell.
Ich muss sagen, ich war während der Lektüre viel auf Google und YouTube schon beim Inhaltsverzeichnis, weil ich halt so einige der Protagonistinnen auch erst entdecken musste oder durfte. Zum Beispiel diese frühe Synthesizer-Musikerin Pauline Anastrom oder die Post-Punk-Band Delta 5. Was für Entdeckungen haben Sie selber gemacht, so durch die Vorschläge Ihrer Autoren und Autorinnen?
Meine neue Lieblingsband ist Carambolage.
Früher Punk aus Deutschland.
Genau, die kommen ja aus dem Tonsteine-Scherben-Umfeld. Ich mache das ja auch so, dass wenn ich dann die Texte lese, auch nochmal intensiv die Musik höre und so. Und da habe ich gedacht, ach, das ist ja wirklich mal eine schöne Band. Schade, dass ich da nicht, dass ich die noch nicht richtig auf dem Schirm hatte. Und auch, wie die Autorin es ja auch beschreibt, man wäre da gerne Mitglied gewesen in der Band irgendwie.
Wo war denn die Grenze? Ich meine, es gibt einen Artikel zum Beispiel über dieses Drag-Duo Strawberry Cake, das gar nie ein Album gemacht hat. Warum waren die relevant genug?
Weil die nochmal so eine ganz andere Facette reingebracht haben. Also weil es soll ja auch zeigen, dass es nicht nur Erfolgsgeschichten sind und auch nicht nur irgendwie Leute, die die Musikgeschichte jetzt so geprägt haben, dass alle noch 20 Jahre später darüber reden, sondern es geht ja auch darum, ums Klarkommen im Musikbusiness und wie man sich da behauptet oder halt auch nicht. Und der Autor, der hat es eigentlich ganz schön, finde ich, dargelegt, wie die sich so in der kleinen Berliner Underground-Szene, wie die sich da einen Namen gemacht haben, die beiden.
Die Artikel stammen ja von sehr unterschiedlichen Autorinnen und Autoren, oft sehr subjektiv oder auch aus Fanperspektive geschrieben. Hatten Sie einen bestimmten Sound oder Dreh im Kopf für das Buch, auch schon fürs Erste?
Na, es ist tatsächlich so gewollt, also dadurch, dass ich ja auch verschiedenste AutorInnen angesprochen habe, also da sind ja MusikjournalistInnen dabei, da sind Leute aus der Uni dabei, die irgendwie wissenschaftlich rangehen an die Musik, da sind Leute dabei, die eher so SchriftstellerInnen sind oder so mit viel mit Texten arbeiten, aber vielleicht weniger mit Musik. Und daher sind die Texte so unterschiedlich, also manche gehen halt auf so eine wissenschaftliche Ebene ran. Manche gehen wirklich sehr auf die persönliche Ebene. So, was hat die Band mit mir gemacht? Wieso hat die mein Leben verändert oder überhaupt irgendwie beeinflusst? Und ich persönlich bin auch eher der Mensch, der jetzt so Musik so wahrnimmt, dass sie mit mir persönlich irgendwie meine Gefühle triggert oder mich irgendwie abholt. Und daher finde ich es ganz schön, dass es eben nicht so ein Lexikon ist oder so, sondern so ein Buch, wo Leute erzählen, wieso ist eine Band oder eine Musikerin bedeutsam für sie gewesen.
Und für die Auswahl der Porträts spielte aber so die Botschaft oder die Haltung der Künstlerinnen keine Rolle, oder? Ich meine, Whitney Houston oder Astrud Gilberto sind jetzt nicht durch feministische Statements aufgefallen.
Nee, gar nicht genau. Und beim ersten Band sind es zum Beispiel auch die Spice Girls, sind da auch nicht durch Feminismus aufgefallen unbedingt. Andererseits finde ich aber immer dadurch, dass es sehr darum geht, so Role Models vorzustellen, haben dann doch alle Musikerinnen, ob sie wollen oder nicht, schon so eine feministische Komponente. Also die Spice Girls zum Beispiel haben einfach so Teenie Girls in den 90ern gezeigt, dass sie jede Party crashen können und dass sie machen können, was sie wollen. Und es geht darum, Role Model zu zeigen. Fast alle Musikerinnen, mit denen ich gesprochen habe, die erzählen immer, dass irgendeine andere Frau der Ausschlag war, wieso sie selber Musik gemacht haben. Das sind selten Männerbands gewesen. Von daher finde ich, ist es erstmal gar nicht so wichtig, ob die Musikerin von sich selber jetzt sagen würde, sie sei irgendwie Feministin.
Wobei ja diese Bände, These Girls, beweisen, dass sich schon in allen Jahrzehnten und Genres reichlich weibliche Vorbilder finden, trotz der männlichen Mehrheit. Inwiefern fehlen diese Role Models trotzdem?
Nein, fehlt noch so eine Präsenz, finde ich, oder eine Sichtbarkeit. Also es gibt dann, es wird immer besser, würde ich sagen, aber die ganze Musikszene ist ja geprägt von Männern. So, wie gesagt, auch das wird ja zum Glück so ein bisschen aufgeweicht, aber ob das nun die Booker sind, die die Konzerte buchen oder die Festivals buchen, sind Männer meistens. Das passiert ja, das sieht man jetzt ja auch bei den Festivals in diesem Sommer immer noch, dass da irgendwie bei den großen Festivals wie jetzt Rock am Ring oder so, dass da eine Frauenquote von unter 5% ist auf der Bühne, so, was ja eigentlich unfassbar ist. Aber auch in den Musikzeitschriften und so, auch da, also da nehme ich tatsächlich eine Verbesserung wahr, aber da gab es sehr selten mal eine Frau auf dem Titelbild oder da sind oft, werden weitaus mehr Platten von Männern besprochen oder diese Musikkanons hier auch immer mal wieder gibt, ne? Also so die 50 besten Alben der, keine Ahnung, Rockgeschichte oder irgendwie so. Da finde ich, das muss sich noch ändern und dafür ist das Buch natürlich auch da, um das zu zeigen, dass es schon immer Frauen gab und dieses Argument, es gibt so wenige Frauen, dass das immer so ein bisschen gewollt ist irgendwie.
Würden Sie dann auch sagen, es zieht sich durch diese Porträts, dass es die Frauen schwerer hatten, als ihre männlichen Kollegen, sich im Musikbusiness zu behaupten?
Ja, oft, würde ich sagen. Also das ist schon auffällig, dass sie zum Beispiel Songs geschrieben haben, die dann, also das war so eher so in den 40er, 50er, 60er Jahren so, dass von Männern dann gesungen wurden oder auch, dass schwarze Frauen geschrieben haben und dann weiße Menschen das gesungen haben und dann zum Hit gemacht haben. Ja, oder so viele Karrieren, die dann erst so 50 Jahre später wiederentdeckt wurden. Davon gibt es ja auch irgendwie ein paar Fälle in dem Buch irgendwie, dass man, die dann so eine Platte aufgenommen haben, dann irgendwie ihr Leben gelebt haben. Oft hat es natürlich auch damit zu tun, dass die Frauen dann Kinder kriegen und sich so ein bisschen in die Familie zurückziehen und dann irgendwie plötzlich jetzt so wieder entdeckt werden, dass es ja irgendwie vor 50 Jahren schon irgendwie coole Musikerinnen gab, die man jetzt nochmal ausbringt.
Gibt es eine Biografie oder eine Persönlichkeit, die Sie besonders interessant oder faszinierend fanden?
Wer zum Beispiel eine krasse Geschichte ist, finde ich, ist Mo Tucker, die Schlagzeugerin von Velvet Underground. Weil ich irgendwie immer finde, so wenn von Velvet Underground gesprochen wird, dann ist immer nur Lou Reed und John Cale und so. Und irgendwie Nico natürlich, die am ersten Mal war. Aber so, dass Mo Tucker da so einen ganz eigenen Schlagzeug-Style reingebracht hat und dass die so ganz so auf so eine ganz eigene Art präsent war, ohne dass man sie jetzt immer irgendwie auf dem Schirm hat. Und ich finde irgendwie, gerade Velvet Underground ja die Band ist, die irgendwie, auf die sich ja alle anderen Bands danach immer beziehen und die irgendwie eine der coolsten Bands ist und so. Und dass da Mo Tucker so gar nicht als großer Name, so wie jetzt, weiß ich nicht, so wie Ringo Starr zum Beispiel, ne? Also jeder Beatles-Fan weiß irgendwie, okay, Ringo Starr ist der Schlagzeuger. Aber Mo Tucker, finde ich, ist oft untergegangen. Und die hat halt insofern auch noch eine völlig interessante Lebensgeschichte, weil die halt jetzt aber auch nicht sympathisch ist. Ne? Weil die jetzt so irgendwie so Sympathien zur Teamparty gezeigt hat und dieses komische irgendwie US-Ding von so KünstlerInnen und vielen Künstlern ja auch, die da jetzt irgendwie so abgedriftet sind in so ein Trump-Rebellentum irgendwie. Das finde ich halt auch immer spannend, dass man irgendwie sagt, okay, es gibt Frauen, die man eigentlich total toll findet, aber dann irgendwie auch so enttäuscht wird manchmal von den Leuten. Und dass das ja aber nicht heißt, dass sie jetzt irgendwie schlechte Kunst gemacht haben. Sie hat ja auch teilweise gesungen, es sind ja auch total die schönen Lieder. Ja, aber es ist halt auch nicht immer alles, man ist kein besserer Mensch, weil man eine Frau ist oder eine Musikerin oder eine coole Schlagzeugerin.
Sie werden wahrscheinlich von jedem und jeder, mit dem oder der Sie über das Buch sprechen, darauf hingewiesen, wer alles noch fehlt und unbedingt reingehört hätte. Judith Holofernes hat mir gefehlt oder Liz Phair, Suzanne Vega, Amy Mann, Masha Kurella, Janelle Monáe. Womit ich natürlich fragen will, haben Sie einen dritten Band geplant?
Also ja, in meinem Kopf auf jeden Fall. Also ich habe hier schon Zettel und Listen und ich weiß auch, dass einige noch fehlen. Und ich finde auch, dass jetzt so dieser Band 2, so eine, also das war ja irgendwie auch die Kritik an Band 1 sofort. Okay, das ist völlig unvollständig und so, deswegen lag ja dieser Band 2 so nah. Und jetzt habe ich das Gefühl, das ist eine richtig schöne Ergänzung ist zu Band 2. So in meinem Kopf denke ich so, dass Band 3, dass das noch ein guter Abschluss wäre oder dass da noch einige, dass es auch nochmal eine richtig schöne Sammlung ist von denen, die ich jetzt hier noch stehen habe. Da sind einige dabei, die Sie jetzt auch genannt haben. Also ich habe noch nichts mit dem Verlag abgemacht. Deswegen kann ich es jetzt noch nicht hundertprozentig versprechen. Aber ich würde sagen, es ist auf gar keinen Fall ausgeschlossen. Und ich kenne auch schon viele AutorInnen, die gesagt haben, ja, ey, bei beiden drei würde ich dann aber das und das machen.
Welche Newcomerin haben Sie denn zuletzt gehört oder gesehen, bei der Sie dachten, wow, die könnte eine größere Karriere hinkriegen und vielleicht dann auch in Band 3 landen?
Vielleicht Yetune Day. Das ist eine, die hat auch mal in Leipzig gewohnt, wurde jetzt in Berlin. Die habe ich mal irgendwie letzten Sommer auf einem Konzert gesehen. Die hat eine krasse Stimme, eine krasse Ausstrahlung. Das ist meiner Meinung nach noch viel zu unbekannt. Geht jetzt aber hoffentlich ganz bald ganz steil.